Willkommen, herzlichen schönen Abend allerseits. Es ist schön, seid ihr hier an diesem lauen Sommerabend. Es ist schwierig, die Leute für dieses Thema zu begeistern, aber ich kann euch gute Versprechen machen, es wird ein sehr interessanter Abend. Der Titel von unserem netzpolitischen Abend ist Cyberkonflikt und Subversion. Wir haben folgenden Ablauf. Das ganze Format wird etwa eine Stunde gehen. Unser Redner hat eine Präsentation von etwa 35, 40 Minuten vorbereitet. Das heißt, wir haben im Anschluss auch Zeit für Fragen von eurer Seite. Also merkt euch bitte, was euch noch interessiert. Wie gesagt, nach der Diskussion, die online stattfindet, wird es dann noch eine interne geben für die anderen Art von Fragen. Unser Format der digitalen Gesellschaft, der netzpolitische Abend, ist ein Format, wo wir den Leuten, der Öffentlichkeit, den Interessierten, dem Fachpublikum oder wem auch immer verschiedene politische Themen näher bringen wollen. Es geht um Leistungsschutzrecht, es geht um Copyright, es geht um Cyber, es geht um künstliche Intelligenz, was auch immer. Wir sind hier auf Partner angewiesen, die ich hier aufgelistet habe. Ich möchte natürlich sehr herzlich Karl dem Großen, dem Debattierhaus, wo wir hier drin sind, danken, dass wir hier die Technik und Gastrecht haben. Wir haben eine Medienpartnerschaft mit der WOTS und C3 WOC ist auch dabei. Ich möchte aber nicht viel zu viel Einleitung machen. Wir sind nämlich nicht wegen mir da oder was auch immer. Aber doch zur Einleitung. Mein Name ist Jörg Meder. Ich bin eben hier in der digitalen Gesellschaft. Wir machen auch den Netzpodcast, bin ich dabei. Sonntag in einer Woche kommt die nächste Folge raus. Ich bin hier im Organisationskomitee. Wir suchen eben nach den Themen. Aber ich bin nebenbei auch noch Digitalpolitiker und Nationalrat. Und als Nationalrat hat man immer wieder die Ehre, an die verschiedensten Anlässe eingeladen zu werden. Und vor etwa gut einem Jahr wurde ich an einen Anlass eingeladen mit einer Präsentation von Lennart Maschmeyer. Etwa ein halbes Jahr später habe ich ihn nochmal gesehen in der britischen Botschaft, als er das ähnliche Thema vorgestellt hat. Und ich dachte mir einfach, wow, das ist es. Das ist jemand, der in diesem Thema von Cyberkrieg oder Cyberkonflikt in dieser ganzen Thematik rauskommt. Lennart Maschmeyer muss nichts verkaufen, er hat keine Produkte, er verdient nichts daran, er muss auch nicht irgendwelchen Clickbait machen, um irgendwo in den Medien zu kommen, er muss das Thema nicht hochspielen oder irgendwie verkaufen einseitig. Sein Auftrag als Forscher ist es, dieses Thema sauber einzuordnen. Und das hat mich an diesen beiden Präsentationen begeistert und darum habe ich auch gefunden, hey, den müssen wir irgendwie hierher zum Karl den Großen, zum netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft bringen. Und es freut mich extrem, dass uns das gelungen ist. Darf ich dich auf die Bühne bitten? Hallo. Wie gesagt, Lennart Maschmeyer ist Forscher am Center of Security Studies an der ETH Zürich und er ist Co-Vorsitzender einerseits der Threat Intel Coalition und des European Cyber Security Seminars. Also jemand, der sich auskennt, auch mit Fachkollegen permanent im Austausch ist. Und wie gesagt, ich habe dich vor einem Jahr in einem längeren Vortrag gehört und ich bin jetzt extrem gespannt auf das Update. Bühne frei.
Danke. Ja, guten Abend. Freut mich, hier zu sein. Thema Cyberkonflikt, Subversion klingt spannend. Hoffentlich ist es auch für mich jedenfalls. Da habe ich mich jetzt die letzten Jahre damit beschäftigt. Und ich werde versuchen, Ihnen oder euch, wenn es okay ist, einen kurzen Überblick zu geben über die Haupterkenntnisse eigentlich aus den letzten Jahren. Meine Doktorarbeit war eben auch zu dem Thema. Das Buch kommt jetzt nächstes Jahr endlich raus. Es sind drei Teile eigentlich in der Präsentation. Einleitung ist das konzeptionelle Cyberkrieg, die Idee, die Angst vorm Cyberkrieg und dann Subversion eigentlich als Gegentheorie, wie man es besser erklären und verstehen kann. Der zweite Teil ist vor allem empirisch, die Ukraine, Russlands Krieg gegen die Ukraine und der Einsatz von Cyberoperationen da und was können wir daraus lernen? Und dann darauf aufbauend letztendlich ein bisschen Ausblick in die Zukunft, was kann man erwarten, wie wird sich diese Art Konflikt entwickeln, was bedeutet es vielleicht auch für die Schweiz? Der Ausgangspunkt eigentlich jetzt schon seit 30 Jahren ist diese Angst vorm Cyberkrieg und dem Mythos Cyberkrieg, der sich hartnäckig gehalten hat. Das ist ein Time Magazine-Cover von, ich glaube, Anfang 90er Jahre. Zeigt ein bisschen, zu der Zeit war es Virtual Reality, die erste Welle eigentlich. Und dann Newsweek, das ist, glaube ich, jetzt 2 Jahre alt, das Cover. Die Idee ist eigentlich, dass es solche strategischen Cyberschläge gibt, ähnlich wie Luftangriffe, die Infrastruktur lahmlegen. Und genau das sieht man eben auch auf dem Newsweek-Cover. Und zuletzt auch wieder, als es mit dem Ukraine-Krieg losging und es klar wurde, dass Russland eben bald dort einmarschiert. Und die Erwartung im Hintergrund, da ist die Erwartung, dass es eben eine Revolution im Krieg gibt durch Cyberoperationen als neues Machtinstrument. Denn einerseits ist das Internet eben global, das heißt, man kann theoretisch globale Effekte erzeugen, wahnsinnig schnell, Millisekunden. Eine Theorie ist eben, statt 30 Minuten Warnzeit vorm Atomschlag gibt es jetzt nur noch 300 Millisekunden Warnzeit für den Cyberschlag. Und gleichzeitig ist es anonym, das heißt, die Identität von einem selbst als Angreifer bleibt, wenn man es richtig macht, geheim, verborgen. Insofern gibt es dann weniger Risiko, dass man Gegenschläge hat oder sonst irgendwelche negativen Konsequenzen. Das heißt, es ist einerseits relativ einfach und billig und trotzdem effektiv als Mittel der Offensive. Doch das hat letztlich wenig mit der Realität zu tun. Trotz der Warnungen seit 30 Jahren sind diese Szenarien nicht eingetreten. Es hat keine Cyberschläge dieser Art gegeben. Ist auch niemand gestorben durch Cyberangriffe. Und letztendlich ist all diese Aktivität unterhalb der Schwelle der Gewaltanwendung, also praktisch unterhalb von Kriegshandlungen geblieben im internationalen Konflikt. Und gleichzeitig ist es eben so, dass auch immer mehr Forschung, nun auch inklusive meine eigene, aufgezeigt hat, dass Cyberangriffe gerade in der Gewaltanwendung, und das ist nun mal das Grundinstrument in der Kriegsführung, dass sie dort relativ ineffektiv sind. Und das wirft natürlich die Frage auf, wenn nicht in der Kriegsführung, wo dann können Cyberoperationen effektiv sein? Und in Reaktion eigentlich auf diese Frage hat sich jetzt in den letzten Jahren gerade haben sich einerseits die Annahmen gewandelt und dann entsprechend auch die Theorien von einem Fokus auf Krieg auf dann, was auf Englisch Low Intensity Conflict heißt. Ich kenne dazu keine gute deutsche Übersetzung. Falls jemand eine kennt, bitte gerne sagen. Heißt praktisch genau das Gleiche. Also Konflikt, das intensiver ist eigentlich als Diplomatie im Frieden, aber weniger intensiv ist als offene Kriegshandlung. Alles, was in dieser Grauzone dazwischen passiert eigentlich. Ein anderer Begriff dafür ist Hybrid War, hybride Kriegsführung, oder Lucas Kello zum Beispiel nennt es Unpeace. Und das ist relevant, denn die US-Strategie vom Persistent Engagement greift genau diese Erwartung eigentlich auf. Das hat in den USA, oder die Strategie hat 2018 dann die Strategie der Abschreckung, also Deterrence auf Englisch, abgelöst. Und das ist interessant, denn es geht eigentlich genau hier um die Ablösung eben der Idee vom Cyberkrieg. Und Deterrence ist ein Konzept, was aus der nuklearen Strategie kommt. Es geht darum eben, wenn man Machtinstrumente hat, die so effektiv sind in der Offensive, dass Gegner Anreize haben, eben immer den Erstschlag auszuführen. Dass die einzige Verteidigung ist eben, den Gegner davon abzuschrecken, überhaupt anzugreifen. Und das war die gleiche Strategie auch im Cyberkonflikt. Aber eben trotz der Abschreckung gab es ständig Angriffe gegen die USA. Die USA ist, jedenfalls wenn man den Cybersecurity-Firmen Glauben schenkt, das Land, was am meisten angegriffen wird. Also offensichtlich hat es nicht funktioniert. Und entsprechend die Persistent Engagement Strategie basiert dann auf der Idee, dass auch diese Aktivität eben unterhalb der Schwelle, wo die Abschreckung dann aktiv wäre, also wo es einen Gegenschlag geben würde, dass auch die strategisch relevant ist. Und die Erwartung ist eben hier, dass, und hier ist die Parallele zu den Cyberkriegstheorien, dass eben wieder wir hier eine Revolution eigentlich im Konflikt haben, weil Staaten nun strategische Ziele erreichen können, ohne in den Krieg zu ziehen, die sie vorher, also bevor es Cyberangriffe gab, eben nicht erreichen konnten. Und die Strategie Persistent Engagement versucht, diese Vorteile anderen eben praktisch zu entziehen und zu neutralisieren, indem man sie die ganze Zeit engaged, also sich die ganze Zeit praktisch in deren Netze einschleicht und versucht, dort alles zu unterbrechen. Entschuldigung, eine Frage. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich meine eigenen Notizen hier in der Präsentation sehen kann? Ich meine, ich kann es auch frei machen, aber es wird wahrscheinlich dann länger. Das habe ich eben nicht gesehen. Anmerkung vielleicht? Ah ja, okay, gut. Alles klar, Entschuldigung. Die Idee ist also, dass Cyberoperationen neue Machtinstrumente mit diesem revolutionären Potenzial sein sollten. Wenn man sich das aber in der Praxis anschaut, wie es auf dem operativen Level funktioniert, also wie Cyberoperationen wirklich Effekte erzeugen, wird es relativ klar, dass dieser Mechanismus, und der Grundmechanismus ist Hacking, das heißt die kreative Ausnutzung von Schwachstellen in gegnerischen Systemen, dass das nicht so neu und noch nie da gewesen ist, wie es eben oft dargestellt wird. Ganz allgemein gesagt sind Cyberoperationen, indem sie eben Hacking verwenden, ein Mittel, ein Machtinstrument, das gegnerische Systeme manipuliert, um Effekte zu erzeugen. Und insofern ist es genau das Gegenteil zur Kriegsführung, wo man eben seine eigenen materiellen Kapazitäten ins Feld führt, praktisch Panzer und Truppen, um damit Effekte zu erzeugen, Gewalt gegen den Gegner anzuwenden. Und hier benutzt man eben die Systeme des Gegners eigentlich gegen den Gegner selbst, kehrt also genau diesen Mechanismus um und tut dies einerseits indirekt und auch verdeckt. Indirekt eben, weil man Systeme vom Gegner verwendet, nicht direkt seine eigenen Kapazitäten ans Feld führend. Und durch diese, wenn man sich diese Charakteristika anschaut und dann eben ein bisschen weiter den Fokus auf internationalen Konflikt legt und vor allem in der Geschichte ein bisschen zurückblickt, wie ich das getan habe, sieht man relativ schnell die Parallelen zur Subversion als Machtinstrument, was einerseits wenig erforscht ist, aber doch oft verwendet wird in der internationalen Politik. Gehört ganz allgemein zu Geheimdienstoperationen und insofern eben zu auch Aktivitäten, die zwischen Kriegen, Krieg und Frieden geschehen, genau in dieser Grauzone. Aber es ist eben so, dass diese Grauzone nicht neu ist, wie uns das die Persistent Engagement-Leute versuchen beizubringen, sondern es die schon lange gibt. Und Subversion, interessant hier natürlich, funktioniert genau auf die gleiche Art und Weise durchs Ausnutzen von Schwachstellen in gegnerischen Systemen, um die zu infiltrieren, zersetzen und dann zu manipulieren auch letztendlich und so Effekte zu erzeugen. Traditionell allerdings gegen soziale Systeme durch Spione, das sind die klassischen Mittel der Subversion. Gerade die Sowjets, der KGB, war besonders gut und auch berüchtigtet für den Einsatz solcher sogenannten illegalen Spione, die ganz penibel aufgebaute falsche Identitäten hatten und auch oft die Sprachen in den Zielländern ohne Akzent sprechen konnten und so halt Gesellschaften, Organisationen ganz gezielt unterwandert haben und so dann ganz viele verschiedene Effekte erzeugen konnten. Die Effekte hängen eben immer von der Art von System ab, die da infiltriert wird. Das klingt nun alles ganz abstrakt. Ganz praktisch gesagt kann man eben Spionen einsetzen, in eine Industrieanlage zu infiltrieren, dort vielleicht einen Job zu bekommen und dann langsam Vertrauen zu Kollegen aufzubauen und so weiter und dann dort entweder die Produktion zu manipulieren, irgendwelche Schwachstellen einzubauen oder einfach zu sabotieren und dadurch Schaden zu erzeugen. Heute eben kann man den gleichen Mechanismus auch gegen Computersysteme einsetzen, durch Cyberoperationen. Das System ist eben anders hier, aber der Mechanismus funktioniert doch grundsätzlich auf die gleiche Art und Weise und hat entsprechend auch die gleichen Vor- und Nachteile. Und da wird es dann wirklich interessant, denn Subversion teilt eigentlich dieses große strategische Versprechen, das auch im Moment gerade die Persistent Engagement-Theorie den Cyberoperationen zuspricht, und zwar als billigere und weniger riskante Alternative zur Kriegsführung, die eben im Idealfall es Staaten ermöglicht, ähnliche Effekte zu erzielen, ohne die gleichen Risiken und auch Kosten in Kauf zu nehmen. Und das ist einerseits durch die verdeckte Vorgehensweise weniger Eskalationsrisiko. Wenn man es gut macht, weiß der Gegner gar nicht einerseits, wer überhaupt Macht gegen den Gegner da aus oder das Opfer ausübt. Aber wenn man es wirklich gut macht, merkt das Opfer nicht mal, dass jemand hier Macht ausübt, sondern die Sabotage sieht vielleicht einfach aus wie ein Unfall. Und es ist erst vielleicht 10, 20 Jahre später klar, dass das war eine Geheimdienstoperation. Und durch die indirekte Ausnutzung von gegnerischen Systemen verbraucht man natürlich auch viel weniger Ressourcen im Vergleich zur Kriegsführung. Also das alles riesige Vorteile, wenn man es mal aus der Sicht des Aggressors hier sieht. Und ja, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, man hat ähnliche Effekte wie in der Kriegsführung. Im Idealfall verschiebt man das Gleichgewicht der Kräfte. Aber es geht in mancherlei Hinsicht sogar über die Effekte hinaus, die man durch Kriegsführung, wo es darum geht, eben eigentlich den Gegner zu zwingen, den eigenen Willen aufzuzwingen. So nennt es Clausewitz. Aber durch Subversion, wenn man jetzt Regierung unterwandert, ich werde ein bisschen mehr dazu auch am Ende sagen, kann man praktisch die Identität eines ganzen Staats verändern. Und so die, das ist ja auch die Angst in den USA gewesen, jetzt gerade 2016, ne, dass die Russen dort die Wahlen manipuliert haben, so eben die Politik grundlegend verändern und so den eigenen Interessen anpassen, ohne jemals Gewalt auszuüben. Das ist natürlich Wahnsinn aus Sicht des Aggressors. In der Praxis, und hier kommen wir eigentlich zum Knackpunkt auch von meiner eigenen Forschung, ist es aber so, dass genau dieselben Merkmale, also dieses indirekte und geheime Vorgehen und die dieses strategische Versprechen dann ermöglichen, in der Theorie, in der Praxis aber oft die Umsetzung und die Erfüllung von dem Versprechen verhindern. Und das ist so, weil eben geheimes Vorgehen und dieses indirekte Manipulieren von gegnerischen Systemen, das sind keine gegebenen Charakteristika, sondern das erfordert erhebliche Anstrengung, dass man überhaupt so weit kommt, so Effekte produzieren zu können. Und diese Anstrengungen, die schränken dann die Effektivität von subversiven Operationen in dreierlei Hinsicht ein. Erstens, das nun inspiriert von meiner kleinen Tochter, der ich im Moment ständig lauter Tierbücher vorlesen muss. Erstens in der Geschwindigkeit, denn man hängt eben, subversive Akteure hängen grundsätzlich davon ab, Schwachstellen zu finden in Systemen. Wo es keine Schwachstellen gibt, gibt es auch keinen Weg rein. Also auch im Hacking ist es so, wenn es keine Schwachstelle gibt im System, gibt es keine Methode, halt sich irgendwie den Weg reinzukämpfen, eine Tür aufzubrechen, wie es auch in klassischen Geheimdienstoperationen möglich ist. Und dieses Identifizieren von Schwachstellen und dann auch Mitteln, um diese auszunutzen, das benötigt grundsätzlich immer Zeit, weil es ein Lernprozess ist. Die zweite Einschränkung ist dann in der Intensität von den Effekten, die man erzielen kann. Denn um eben Effekte zu erzeugen, muss man immer so weit kommen, gegnerische Systeme, die der Gegner oder die Menschen in der gegnerischen Gesellschaft entwickelt haben und benutzen, da so zu manipulieren, dass sie eben Dinge machen, zu denen sie nicht, für die sie nicht gedacht sind und die auch nicht erwartet werden von sowohl den Benutzern auch eben den Designern. Und gleichzeitig ist es so, in diesem Prozess eben, diesem längeren Lernprozess, sobald das Opfer Wind bekommt, es ist eben so, dass die Geheimhaltung nicht nur ein Vorteil ist, sondern es ist ein Grund, ist eine Notwendigkeit, um Effekte erzielen zu können. Denn wenn Opfer Wind bekommen, können sie solche Operationen relativ einfach neutralisieren. Also zum Beispiel einen Spion festnehmen oder wenn es in Cyberoperationen geht, zum Beispiel ein Virus löschen. Und das bedeutet alles, dass subversive Akteure grundsätzlich vorsichtig agieren müssen, müssen eben gleichzeitig versuchen, so tief wie möglich in Systeme einzudringen, ohne aber zu viel Verdacht dabei auf sich zu oder überhaupt den Anschein vom normal funktionierenden System eigentlich hier praktisch zu zerstören. Und das begrenzt alles die Intensität von den Effekten, die Cyberoperationen erzeugen können. Dazu kommt noch, dass die Systeme, die wirklich intensive Effekte erzeugen können, also sagen wir zum Beispiel Kernkraftwerke, auch in der Tendenz her meistens besser geschützt sind als diese, die eben weniger relevante Effekte erzeugen können. Und dieses Risiko, was eben immer mitspielt, dass man entdeckt wird und so dann Zugriff verliert, das unterstreicht auch die dritte Einschränkung hier und das ist die Grenzen der eigentlich Kontrolle. Denn Systeme eben oder Effekte hängen davon ab, Systeme dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollten. Aber das Gleiche gilt praktisch auch für einen selbst, denn man hängt davon ab, alles so weit wie es geht auszuprobieren, aber ohne dann eben Verdacht zu erwecken. Und das heißt, man kann eigentlich nicht wirklich live testen, was man für Effekte erzeugen will. Und in dem Moment, wo man dann den Effekt erzeugt, kann es gut sein, dass entweder nichts passiert oder eben was ganz anderes passiert, als man erwartet hat und entsprechend man Kollateralschäden und auch sonst unerwünschte Konsequenzen damit erzeugt, was letztendlich eben entgegen den eigenen Interessen läuft. Und diese Einschränkungen gelten nun nicht nur individuell, also Geschwindigkeit, Intensität und Kontrolle, sondern interagieren auf eine Art und Weise, die ein Trilemma erzeugen für subversive Akteure. Das habe ich hier versucht darzustellen. Und zwar bedeutet das in der Praxis, dass je mehr man versucht, eine von diesen Variablen eben zu verbessern, desto mehr verliert man von der Tendenz her jedenfalls die anderen. Also wenn man jetzt zum Beispiel besonders schnell vorgehen will, heißt das, man hat weniger Zeit für Aufklärung und entsprechend eben Schwachstellen zu finden, für die Entwicklung von Methoden, die auszunutzen und kennt deshalb das gegnerische System weniger. Dadurch ist die Intensität von Effekten, die man erzeugen kann, von der Tendenz her weniger. Und das Risiko, dass was falsch läuft, je schneller man vorgeht, ist auch desto höher. Ganz umgekehrt ist es so, wenn man nun ganz besonders vorsichtig ist und sicherstellen will, dass eben alles genauso ist, dass die Effekte auch genauso sind, wie man sie haben will und man nicht entdeckt wird, dauert es deutlich länger und man kann auch deutlich weniger intensive Effekte erzielen und so weiter. Und durch diese Einschränkung ist es eben so, und um das Ganze auch zusammenzufassen hier, das strategische Versprechen von Subversion, auch von Cyberoperationen, im öffentlichen Diskurs eigentlich zum größten Teil basiert alles auf dem, was theoretisch möglich ist. Und da stimme ich auch komplett zu. In der Theorie ist ganz viel möglich. In der Theorie könnte auch jeder, der hier sitzt, bald Milliardär werden. In der Praxis ist es aber leider nicht so, dass jeder, der hier sitzt, nun Milliardär wird. Ganz ähnlich ist es wie mit Cyberoperationen. Denn durch diese Einschränkung, die ich jetzt gerade dargelegt habe, ist es eben so, dass Subversion, auch Cyberoperationen, in der Praxis meistens entweder zu langsam, zu schwach oder zu unberechenbar sind, um wirklich strategischen Nutzen zu erzielen. Ja, und dasselbe geht eben auch für Cyberoperationen. Und wir sehen diese Einschränkungen ganz klar auch in der Ukraine, im Kontrast auch zu der oft reißerischen Berichterstattung zum Cyberkrieg da, gerade nun auch zu Beginn der Invasion letztes Jahr. Kurz zum Kontext hier. Ich habe mich da auf den strategischen Nutzen konzentriert. Das war das auch das Thema von meiner Doktorarbeit. Über mehrere Jahre, 2018, war ich selbst in der Ukraine, um dort Leute zu interviewen und eben so viel Beweise zu sammeln wie möglich. Und strategischer Nutzen in diesem Kontext bedeutet ganz einfach einen messbaren Beitrag zum Erreichen von den strategischen Zielen von Russland. Also die Messlatte ist wirklich niedrig hier. Das muss nur plausibel und messbar sein. Und auch wenn wir nicht immer wissen, was die Ziele hinter einzelnen Cyberoperationen sind, wissen wir doch klar und umso mehr auch jetzt, seit Russland dort einmarschiert ist, was die Ziele von Russland sind. Und zwar ist das erste und wichtigste Ziel seit 2013 eigentlich, die pro-westliche Außenpolitik der Ukraine umzukehren, zu stoppen und im Idealfall eine pro-russische Politik zu ändern. Aber Sekundärziel, um eben das erste zu erreichen, auch die politische Unterstützung für diese Außenpolitik in der Ukraine von innen heraus praktisch zu untergraben. Und natürlich ist zusätzlich immer das Ziel im Hintergrund, die Ukraine in jeder möglichen Hinsicht zu schwächen und so einen strategischen Vorteil ganz allgemein zu bekommen. Die Ukraine ist ein interessantes und wichtiges Fallbeispiel, da dies eben der Konflikt, gerade nun auch bevor Russland dort einmarschiert ist, das ist der Konflikt, der diesem Konzept von der hybriden Kriegsführung eigentlich den Namen gegeben hat. Die Idee war, dass dies eine neue Art der Kriegsführung ist, als Russland 2014 dort die Krim übernommen hat, gerade auch und besonders effektiv ist und effektiver, als es vorher möglich war, gerade auch, weil es eben jetzt Cyberoperationen gibt. Und Russland eben der Akteur ist, der diese Art der Aggression unterhalb der Schwelle der normalen Kriegsführung perfektioniert hat. Das bedeutet, wenn Cyberoperationen wirklich dieses neue revolutionäre Machtinstrument von nie dagewesener Effektivität sind, dann ist dies der Konflikt weltweit, wo wir das am ehesten erwarten würden, das in der Praxis zu sehen, diese Effektivität und diesen strategischen Nutzen. Entsprechend wurde eben auch seit 2014 eigentlich die Ukraine oft als Russlands Testlabor für Cyberkrieg bezeichnet, wo Russland eben alle diese verschiedenen Kapazitäten ausprobiert. Und seit 2022 nun nicht nur Cyberoperationen als unabhängiges Machtinstrument eingesetzt hat, sondern auch zur Begleitung oder Unterstützung eigentlich der Invasion. Insofern auch interessant, die Frage eben nach der strategischen Rolle von Cyberoperationen. Einerseits als unabhängiges Instrument, andererseits eben als Mittel in der Kriegsführung selbst. Hauptfokus ist nun auf Cyberoperationen als unabhängiges Instrument in dieser hybriden Kriegsphase. Und da ist die Bilanz in der Praxis wirklich wenig überzeugend, gerade wenn wir es nun als vom Hintergrund dieser Idee vom Testlabor sehen. Russland hat seit 2014 fünf verschiedene signifikante disruptive Cyberoperationen durchgeführt gegen die Ukraine. Im Großen und Ganzen haben diese jedoch kaum strategischen Nutzen gebracht, so wie ich es nun definiert habe am Anfang. Und der Grund sind diese Einschränkungen, die ich eben besprochen habe. Und ich werde hier ein bisschen ins Detail gehen, um das zu illustrieren, wie das nun in der Praxis aussieht. Nämlich die erste Operation, die 2014 versucht hat, dort die, also in der Ukraine, die Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen, indem sie die Computersysteme von der Zentralen Wahlkommission in der Ukraine lahmgelegt hat, und zwar nur ein paar Tage, bevor die Wahl stattgefunden hat und diese Systeme eben die Stimmen auszählen sollten. Das war eine relativ schnelle Operation im Kontext, auch im Vergleich zu anderen, hat nur ungefähr 3 Monate Vorbereitungszeit gedauert. Wenn man es vergleicht zum Beispiel mit Stuxnet, was eine Sabotageaktion gegen das iranische Atomprogramm war, was insgesamt wahrscheinlich 5 Jahre gedauert hat. Relativ schnell und doch relativ intensiver Effekt. Ich muss da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ich benutze eine Skala von Geheimdienstforscher Lock Johnson, der eben genauso eine Eskalationsleiter für Geheimdienstoperationen entwickelt hat. Und auf dieser Leiter relativ intensiver Effekt, und zwar eben Wahleinmischung in einer Demokratie. Doch in, oder ich würde auch argumentieren, aufgrund ihrer schnellen Vorgehensweise haben die Hacker hier dann ein wichtiges Konfigurationsmerkmal von dem Zielsystem übersehen, und zwar systematische Backups. Und dadurch konnte das Opfer die Systeme, das war, das Ganze war eine Wiper-Software, die halt einfach Daten gelöscht hat, aber innerhalb von, und da ist nicht ganz klar, gab da verschiedene Angaben in der Ukraine, zwischen 5 Stunden und 24 Stunden, aber jedenfalls relativ schnell, konnten die ganzen Systeme wiederhergestellt werden und insofern konnten die Wahlen stattfinden, ohne dass irgendwie diese Operation sich darauf ausgewirkt hat. Entsprechend auch kein wirklich messbarer strategischer Nutzen. Die zweite Operation, ein Jahr später, hat dann für noch intensivere Effekte versucht zu erzielen, nämlich die Stromversorgung zu unterbrechen. Und auch natürlich genau das Szenario, wovor uns die Cyberkrieg-Theoretiker schon seit eben Jahrzehnten gewarnt haben. Entsprechend gab es da auch sehr viel Medienberichterstattung dazu. Und ja, die Hacker haben es geschafft, um das vorwegzunehmen. Aber wenn man sich anschaut, was sie erreicht haben mit insgesamt 19 Monaten Vorbereitungszeit. Auch das entspricht hier den Erwartungen. Der Effekt ist eben deutlich intensiver nochmal im Vergleich. Es geht hier um physische Effekte, Sabotage von Industriesystemen. Und das dauert entsprechend deutlich länger. 19 Monate insgesamt hat es gedauert. Und mit diesen 19 Monaten Vorbereitungszeit haben die Hacker trotzdem nur 6 Stunden lang einen Stromausfall erzeugt. Denn die Opfer hatten praktisch einen Joker in der Tasche, denn sie konnten mit einem einfachen Hebel auf manuelle Kontrolle umschalten und so die Computersysteme eben praktisch vom Netz nehmen und selber von Hand den Strom wiederherstellen, und die Hacker hatten so keinen Zugriff mehr auf diese Systeme. Und dazu kommt eben noch einerseits eben relativ kurze Dauer vom Stromausfall, weit weg von der Front, eben auch da gibt es keinen wirklich plausiblen Beitrag zu den Kriegshandlungen, die da, hätte ich zu Anfang wahrscheinlich sagen sollen, im Osten der Ukraine schon stattgefunden haben. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten von euch. Da Luhansk und Donbass, in der Region, da hat Russland eben schon so eine Art Stellvertreterkrieg geführt, der aber immer klarer eigentlich kein Stellvertreterkrieg war. Aber auch da sehen wir eben keine wirklich plausible, keinen plausiblen Beitrag zu diesem Krieg hier durch den Stromausfall, der ganz im Westen der Ukraine stattgefunden hat. Und dazu ist es noch so, dass Stromausfälle relativ häufig sind in der Ukraine, gerade in ländlichen Gebieten. Nicht erst seitdem Russland angefangen hat, das Stromnetz jetzt zu bombardieren. Dadurch gab es auch dann keine wirklich wichtigen psychologischen Effekte. Als ich in der Ukraine war, mit Leuten dort geredet habe, wussten einige gar nicht, dass das ein Cyberangriff war. Insofern auch hier nicht wirklich messbarer Beitrag zu Russlands strategischen Zielen. Trotzdem hat die gleiche Hackergruppe, Sandworm heißt die, eine der eigentlich berüchtigsten Hackinggruppen aus Russland, das Gleiche nochmal probiert, ein Jahr später, also hat nochmal ein ganzes Jahr investiert in diese Art von Operation. Und diesmal ging es dann auch gegen die Hauptstadt der Ukraine, Kiew, natürlich großer Symbolwert. Und kurz vor Weihnachten, dann Mitternacht, ging der Strom aus. Aber was ich dann später herausgestellt hatte, war, dass über dieses Jahr, was dann verstrichen war, die Hacker inzwischen das geschafft hatten, ein Virus zu entwickeln, was theoretisch in der Lage war, praktisch Umspannwerke zur Explosion zu bringen, indem sie so die Spannung verändert haben und Sicherheitssysteme ausgeschaltet hätten können, die dann Transformationen zur Explosion hätten bringen können. Und darauf hat sich dann auch viel der Berichterstattung konzentriert. Es ging eben um das Thema, aha, jetzt sind die Hacker schon so weit, dass sie kurz davor sind, wirklich physische Zerstörung anzurichten. Was, wenn diese Operationen jetzt gegen westliche Systeme durchgeführt werden? Der CEO von einer Cybersecurity-Firma hat dazu kommentiert, ja, wenn ein Hacker in Washington DC den Strom ausstellen wollten, können sie das 2 Wochen lang machen ohne Probleme, gar kein Problem. Aber wenn man sich die Operation in der Ukraine anschaut, sieht man, dass die Hacker selbst da deutliche Probleme hatten, denn dieses ganze Virus, was sie geschrieben hat, ist letztlich im Nichts verpufft, weil sie trotz dieser nun insgesamt 31 Monaten Vorbereitungszeit wieder was Wichtiges übersehen hatten. Und zwar, dass die Kontrollsysteme, spezielle Kontrollsysteme in den Umspannwerken dort, aus irgendeinem Grund die IP-Adressen umkehren, wenn man dort Befehle eingibt. Und das heißt, die Befehle, die sie an die richtigen IP-Adressen geschickt haben, die der Virus dorthin geschickt hat, um eben diesen zerstörerischen Effekt zu erzeugen, gingen ins Nichts, weil die Adresse nicht existiert hat. Dann sind die Hacker praktisch zurückgefallen auf die gleiche Methode, die sie 2015 benutzt haben. Und das war einfach manuell durch den Zugriff, den sie auf die verschiedenen Computer hatte, den Strom ausstellen. Aber die Opfer hatten daraus gelernt, aus dem, was im Jahr vorher passiert war, und haben innerhalb von nur 75 Minuten dann den Strom wieder angeschaltet auf die gleiche Art und Weise, und zwar eben wieder mit dem Schalter auf manuelle Kontrolle. Interessant wird es nun, wenn man sich anschaut, wie sich danach der strategische Fokus verschiebt von den russischen Operationen, und zwar weg von auch diesem Schreckensszenario von Sabotage von kritischer Infrastruktur hin zu massiven wirtschaftlichen Effekten, aber im Einzelnen deutlich weniger intensiven Effekten, nämlich keine physischen Effekte, sondern einfach Zerstörung von Daten. Und da sind wir eigentlich genau wieder am Anfang. Gleiche Methode, die sie auch 2014 benutzt hatten, mit dem NotPetya-Virus, was aber und auch hier interessant in der Hinsicht, weil es genau den Vorteil ausgenutzt hat von Cyberoperationen in der großen Skalierbarkeit. Die Hacker hatten es hier geschafft, den Update-Server von einer ganz populären Verwaltungssoftware in der Ukraine namens MEDOC zu infizieren mit diesem Virus, was dann durch ein automatisches Update an alle von den Nutzern von dieser Software eben verschickt wurden. Und insofern, sobald sie dann das Virus aktiviert haben, was dort alle Daten verschlüsselt hat, irreversibel verschlüsselt hat, diese ganze Population eigentlich von Benutzern ausgeschaltet hat. Und nicht nur das, sondern das war so programmiert, dass das Virus, dass es sich in lokalen Netzwerken eben noch selbst automatisch weiterverbreitet hat, um wirklich das Ausmaß der Zerstörung so groß wie möglich zu halten. Das hat deutlich weniger Vorbereitungszeit gedauert, eben dadurch, dass sie weniger tief in diese Zielsysteme eindringen mussten, sondern einfach den Standardeffekt eigentlich so eine Wiper-Software hat. Das hat insgesamt 6 Monate gedauert, und davon war die Hauptzeit, ging dafür weg, eben in diesen Server einzudringen. Und es hat funktioniert. In der Ukraine selbst wurden wahrscheinlich um die 500.000 Systeme davon betroffen. Und dadurch, dass die Hauptkunden von dieser Software gerade vor allem in der Wirtschaft waren, hat das bedeutet, dass eben das riesigen wirtschaftlichen Schaden erzeugt hat. Viele Firmen konnten überhaupt nichts machen zu der Zeit. Auch man gibt Fotos aus der Ukraine, wie Supermärkte, die Kassen an Supermärkten, die Ransom-Note von NotPetya anzeigen. Also das Ganze hat, es ist auch die einzige Operation, die einen messbaren Schaden angerichtet hat, und zwar eventuell bis zum 0,5 Prozentpunkt vom Bruttoinlandsprodukt von der Ukraine. Doch, und da kommen wir zum Knackpunkt hier, ist es höchstwahrscheinlich so, nach den Nachforschungen von ESET, einer von den Cybersecurity-Firmen, die sich das angeschaut hat, dass das riesige Ausmaß von der Zerstörung, was letztendlich nicht nur die Ukraine betroffen hat, sondern 56 Länder, auch viele eben im Westen, dass das letztendlich ein Unfall war, weil die Hacker nicht, einerseits konnten sie nicht vorhersehen, was für Systeme sie nun infiziert haben, weil es eben einfach automatisch sich ausgebreitet hat, sobald es losging. Und andererseits hatten sie aber auch keine Art und Weise, eben das zu kontrollieren. Und das bedeutete dann, dass sich letztendlich dieses Virus auch in Russland selbst ausgebreitet hat und da zum Beispiel den Staatskonzern Rosneft dann infiziert hat und da auch wirtschaftlichen Schaden angerichtet hat. Das illustriert eben auf interessante Art und Weise dieses Risiko vom Kontrollverlust. Wenn man jetzt versucht, wie sie es hier gemacht haben, eben den Schaden zu maximieren, sich selbst letztendlich ins Knie geschossen damit. Und nicht nur das, sondern durch die Ausbreitung im Westen dann auch die westliche Allianz genug provoziert, dass die dann Sanktionen gegen Russland verhängt hat, was nochmal wieder Kosten für Russland erzeugt hat. Und wenn wir uns das eben dann in der einfachen Kosten-Nutzen-Rechnung vorstellen, es gibt leider keine wirklich handfesten Zahlen dafür, ist es aber nicht klar, ob das letztendlich wirklich Nutzen für Russland war oder eventuell mehr gekostet hat und mehr Schaden erzeugt hat, als es Nutzen erbracht hat. Und nun wird es wirklich interessant, denn die nächste und auch letzte Operation von diesem gleichen Akteur, Sandworm, nach NotPetya, zeigt eben ganz klare Anstrengungen, so einen Kontrollverlust zu vermeiden. Das hat die Operation, das Virus hier hat eigentlich genauso funktioniert. Das war auch ein Wiper, der Daten gelöscht hat auf System. Aber statt sich automatisch auszubreiten, hat sich dieser manuell ausgebreitet. Und zwar haben es die Hacker geschafft, einige Internetseiten zu infizieren mit einem Flash-Player-Update, war zu der Zeit noch populärer als jetzt. Und das bedeutete, dass jedes Opfer selbst auf OK oder Installieren klicken musste, um halt das Virus dann zu installieren. Entsprechend hat es doppelt so lange Vorbereitungszeit gedauert und die meiste Zeit war einfach warten darauf, dass eben genug Leute das jetzt installieren. Und hat letztendlich trotzdem nur einige hundert Systeme betroffen, hat keinen wirklich messbaren Schaden erzeugt. Viele haben wahrscheinlich gar nicht davon gehört. Es wurde auch nicht in den Medien darüber berichtet. Und das, wenn man sich nun das alles in der Evolution anschaut, wir haben die Experimentierung hier vor allem da mit wirklich extremen Effekten sehr viel Zeit und auch einfach Ressourcen da rein investiert, wenig Effekt. Dann mit NotPetya eben den Umschwung hier, wir maximieren den Schaden, nutzen eigentlich den Vorteil von Cyberoperationen aus, schießen uns selbst ins Knie, versuchen dann, das Ganze auszubalancieren, dieses Trilemma, wie ich es dargelegt habe früher, schaffen das auch. Das Virus hat halt genauso funktioniert wie geplant, ist nicht außer Kontrolle geraten, aber ist als Konsequenz dessen wirklich strategisch irrelevant geworden. Das heißt, es gibt keinen wirklichen Ausweg aus diesem Trilemma. Das zeigt uns jedenfalls diese Anstrengung von Sandworm hier. Und wie sieht es nun mit den langfristigen Auswirkungen? Ich habe nun über die einzelnen Operationen geredet, aber eine und auch große Angst von den Persistent Engagement-Leuten ist ja gerade, dass die kumulativen Effekte, so wird es genannt, von Cyberoperationen, dass das wirkliche Problem sind. So einzelne Operationen richten keinen großen Schaden an, aber beim Gesamten untergraben sie halt langsam das Bindegewebe von Gesellschaften. Und gerade wissen wir, für Russland ging es um Unterstützung für pro-westliche Außenpolitik in der Ukraine. Da habe ich einmal Umfrageergebnisse aus der Ukraine rausgesucht zum EU-Beitritt. Und auch da ist das Ergebnis wirklich überraschend klar. 2014, also zu Beginn dieses ganzen Konflikts mit Russland, haben ungefähr 47 Leute der Befragten für einen EU-Beitritt gestimmt. 2021, also nach 7 Jahren Russlands hybrider Kriegsführung, intensiven Cyberangriffen und so weiter, stimmen aber insgesamt 67% dafür. Das heißt 20% mehr, signifikanter Anstieg von der Unterstützung. Trotz, und es sind nicht nur Cyberangriffe von Russland, sondern auch signifikante Desinformationskampagnen. Und ganz ähnlich sieht es mit Vertrauen in die ukrainische Regierung aus. Das ist, wenn wir nun wirklich über Kollateraleffekte von Subversionen nachdenken, das ist auch was in der Ukraine mir oft nahegelegt wurde, dass es letztendlich darum geht, diese ganzen Operationen auch den Strom ausschalten und so das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zu untergraben. Aber auch da sehen wir eben, einerseits sehen wir das katastrophal niedrige Vertrauen in die Regierung in der Ukraine, unter 10%, war es 2015. Leider sehr korrupt, das Land dort. Aber trotzdem, in diesem eben extrem niedrigen Level, sehen wir trotzdem den Anstieg über diese Zeit der hybriden Kriegsführung. Genau das Gegenteil von dem, was wir erwarten würden, wenn diese Operationen jetzt effektiv gewesen wären. Das heißt, Russland hat nicht nur seine Ziele nicht erreicht, sondern steht diesen ferner als zu Beginn des Konfliktes 2021, 2022. Und daher auch die Invasion, würde ich eben argumentieren. Diese hybride Kriegsführung ist offensichtlich fehlgeschlagen. Die Alternative zum Krieg, insofern, weil Russland nicht aufgeben wollte hier offensichtlich, zieht es dann in den Krieg. Da gab es dann viel Aktivität, auch das wird oft unterstrichen, gerade von den Cybersecurity-Firmen, ganz viele Cyberangriffe, aber auch diese haben wirklich wenig strategisch relevanten und messbaren Nutzen erbracht oder überhaupt wirklich nennenswerte Effekte. Es gab wieder mehrere solche Wiper-Angriffe. Insgesamt wahrscheinlich, es gibt nicht genug handfeste Beweise, aber es gibt andererseits auch keine Beweise dafür, dass diese Operation irgendwie die Fähigkeit der ukrainischen Regierung jetzt auf die Invasion zu reagieren zum Beispiel beeinträchtigt haben. Und höchstwahrscheinlich, das kann man den Berichten von den Cybersecurity-Firmen entnehmen, waren es wirklich im kleinen Rahmen mehrere hundert Systeme im größten Fall betroffen. Und auch das interessant zu hören. Ich habe mit einem Threat Intelligence Researcher gerade neulich drüber geredet und er meinte eben, ganz klar sieht man die Anstrengungen hier, NotPetya nicht zu wiederholen, sondern eben die Ausbreitung von diesen Wipe-Up-Programmen zu kontrollieren, was natürlich interessant ist in der sonst Eskalation, im Eskalationsszenario vom Krieg. Gleichzeitig mehrere Wellen wieder von DDoS-Angriffen, auch vor und während und nach der Invasion, die zeitweise Systeme überlastet haben, auch von Banken. Aber auch hier, wenn wir uns diesen Effekttyp anschauen, ist es eigentlich wirklich vorübergehende Unannehmlichkeit für Benutzer, ohne wirklich Schaden anzurichten oder irgendwie sich aufs Militärgeschehen auszuwirken. Auch wieder ein Versuch, das Stromnetz lahmzulegen mit dem gleichen Virus, eigentlich dem gleichen Code wie 2016, der, und ist wenig überraschend, ins Leere gegangen ist, weil die Opfer eben das Antivirenprogramm von den Opfern des Virus erkannt hat und sich so löschen konnten und entsprechend nichts passiert ist. Eine Ausnahme innerhalb oder unter diesen Operationen ist der Hack von Viasat, Satellitenkommunikationsanbieter, der auch vom ukrainischen Militär benutzt wurde und vielleicht auch noch wird. Genau zum Zeitpunkt von der Invasion funktionierten diese Satellitenmodems nicht mehr. Und es stellte sich heraus, das war wirklich bleibender Schaden, der durch eine Cyberoperation angerichtet werde, die Firmware von diesen Modems eben korrumpiert hat. Und zuerst hieß es, und da gab es auch aus der Ukraine entsprechende Statements aus der Regierung, dass das ein massiver Kommunikationsverlust fürs Militär war. Und man würde eben so erwarten, dass auch so Russland taktische Vorteile erhalten hat. Aber später stellte sich raus, es wurde auch aus der ukrainischen Regierung dann klargestellt, dass dieses Kommunikationssystem eben nicht mehr funktionierte. Das war der Verlust. Aber dann natürlich hat das ukrainische Militär verschiedene Kanäle, auf die es zurückgreifen kann. Und insofern konnten sie weiter kommunizieren. Es gab keine Auswirkungen aufs taktische Geschehen. Und das deckt sich ja auch mit dem, was wir auf dem Schlachtfeld selbst gesehen haben. Die Ukraine war deutlich effektiver, als die meisten auch professionellen Analysten jemals gedacht hätten zu Beginn der Invasion. Das heißt, im Großen und Ganzen, gerade auch wenn wir nun auf die Infrastruktur schauen, was sind die Bedrohungen für Infrastrukturen, da ist die Hauptbedrohung wirklich militärisch. Diese Cyberoperationen haben im Großen und Ganzen wirklich am ehesten Unannehmlichkeiten für vor allem Privatbürger der Ukraine bedeutet. Das heißt, im Fazit ist der hybride Krieg, wie ich schon gesagt habe, hier ganz klar fehlgeschlagen. Es gibt keinerlei Hinweise für diese Revolution im Konflikt unterhalb der Schwelle vom offenen Krieg, die uns ja eigentlich versprochen wurde. Ich meine, es wäre schön, wenn es so wäre, wenn wir keinen Krieg mehr bräuchten. Natürlich würde ich auch deutlich vorziehen. Cyberkrieg bleibt weit hinter den Erwartungen zurück, auch jetzt seit und während der Invasion. Auch die Berichterstattung hat sich da interessant gewandelt. Ich weiß nicht, ob einige von euch das mitverfolgt haben. Vor der Invasion war es: Will there be a massive cyber war? This is a threat to the global system. Und dann irgendwann ging es: Where is the cyber war? When will it start? Und jetzt hat sich das Ganze so verschoben mit dem, ja, the Russians can't really do it. They're not as good as we thought they were. Alles in allem deutet eben alles, was wir in der Ukraine sehen, darauf hin, dass wir die Evolution und keine Revolution in der Kriegsführung im Konflikt hier haben. So, was bedeutet das nun für die Zukunft? Und was sind die Auswirkungen auch für die internationale Politik? Auch da ist wieder ein Blick zurück in die Geschichte hilfreich. Ich habe das zu Beginn kurz angerissen. Und zwar auf verschiedene Strategien der Subversion. Wofür kann man Subversion nun benutzen? Was für Arten von Zielen kann man erreichen? Und da gibt es drei verschiedene. Die erste ist Manipulation. Einerseits Manipulation von der Politik direkt, also von Regierungen, oder indirekt über öffentliche Meinung, über das Beeinflussen von öffentlicher Meinung. Gutes Beispiel für Ersteres ist Günther Guillaume hier auf dem Foto, der es geschafft hat, in den 70er Jahren zu einem der engsten Berater vom damaligen Präsidenten Deutschlands, Willy Brandt, aufzusteigen und insofern auch dort wirklich auf höchster Ebene Politik beeinflussen konnte und wahrscheinlich auch hat, der dann 1973 aber als ostdeutscher Spion enttarnt wurde. Zweite Strategie ist Erosion. Das entspricht eigentlich genau dem, was Persistent Engagement versucht, uns weiszumachen, wäre nun etwas Neues. Und zwar die langfristige Unterwanderung, Unterminierung, Zersetzung von Gesellschaften. Einerseits eben durchs Untergraben von Vertrauen untereinander, auch in die Regierung und auch Sabotage von Infrastruktur. Und die letzte und auch eigentlich extremste und interessanteste Strategie der Subversion ist der Umsturz, eben Regierungen zu Fall zu bringen, einerseits durch bewaffnete Revolutionen, aber auch durch interne Coups, wenn man eben eine Koalition innerhalb einer Regierung schafft, so verdeckt eigentlich aufzubauen und zu beeinflussen, dass sie dann die Macht an sich reißt, friedlich. Und wenn man nun mal drüber nachdenkt, können Cyberoperationen nur eine von diesen Strategien reproduzieren, und zwar Erosion. Manipulation, also wirklich direktes Manipulieren von Regierenden, ist nicht möglich, solange wir nicht von Computern regiert werden. Und ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so. Und auch der Umsturz, also wenn wir jetzt überlegen, bewaffnete Revolution anzetteln, das geht auch nicht mit Cyberoperationen alleine. Natürlich können Cyberoperationen bei beiden helfen, aber eigenständig können sie diese Ziele nicht erreichen. Das heißt, strategisch haben Cyberoperationen eigentlich schon mal einen ganz viel engeren Rahmen als traditionelle Subversion, denn sie können eigentlich nur solche Erosionsstrategien umsetzen, und in diesem engeren Rahmen haben sie eben die gleichen Einschränkungen wie traditionelle Subversionen, die in mancherlei Hinsicht noch ausgeprägter sind, denn wobei menschliche Agenten, Spione eben einfach physische Effekte erzeugen können, Leute kidnappen können, umbringen und so weiter, Cyberoperationen immer davon abhängen, dass es irgendein System, irgendein Computersystem gibt im Staatsgebiet des Gegners, die eben solche Effekte erzeugen können. Und glücklicherweise sind ja die meisten Computersysteme nicht dafür gebaut, Menschen umzubringen oder Schaden zu erzeugen. Und ich hoffe, auch das bleibt noch eine Weile so, dass wir nicht so viele autonome Waffensysteme bekommen. Denn sobald das so ist, ändert sich natürlich alles, was ich gesagt habe. Zuletzt der Ausblick, denke ich, trotz all diesen Einschränkungen erwarte ich, dass Cyberoperationen weiter oft eingesetzt werden, weil sie eben einfach besonders extrem attraktiv sind durch dieses Versprechen, dass sie vielleicht doch großen strategischen Nutzen bringen können mit wenig Risiko und relativ wenig Ressourcen, aber in den meisten Situationen jedenfalls ineffektiv sein werden und entsprechend häufig benutzt, aber selten zum Erfolg führen werden. Aber natürlich könnte es immer funktionieren, und insofern, warum es nicht probieren, gerade wenn die Alternative ist, in den Krieg zu ziehen. Aber das bedeutet glücklicherweise, als potenzielle Opfer solcher Operationen, sind Cyberoperationen, sollten wir sie so sehen, eher als Ärgernis als als existenzielle Bedrohung, in den meisten Fällen. Es ist natürlich nicht unmöglich, dass es jemand mal schafft, es wird sicher irgendwann stattfinden, dass eine Cyberoperation wirklich großen Schaden erzielt, gerade wenn eben immer mehr computerisiert wird. Aber diese Untergangsszenarien, die sind eigentlich wenig hilfreich, haben auch wenig mit der Realität zu tun. Denn wenn es darum geht, wirklich so großen Schaden anzurichten, gibt es effektivere Methoden, wie wir leider auf schreckliche Art und Weise in der Ukraine im Moment jeden Tag sehen. Am interessantesten eigentlich als Forscher der internationalen Politik ist die Implikation von allem, was ich gesagt habe, und zwar, dass Cyberoperationen nicht oder weniger wahrscheinlich zur Eskalation führen, sondern zu Stabilität und ein Mittel der Stabilität sind in der internationalen Politik, gerade eben, weil sie eine Alternative dazu sind, in den Krieg zu gehen. Was wir auch in der Ukraine ja gesehen haben. Russland hat es über 7-8 Jahre probiert, dort seine Ziele zu erreichen, ohne in den Krieg zu ziehen. Und das ist natürlich interessant vor dem Hintergrund der ganzen Debatte zu Cybernormen und der darunterliegenden eigentlich Annahme, dass Cyberangriffe grundsätzlich so schlimm sind, dass wir sie komplett verbieten müssen und nur so wir vielleicht wieder eine sichere Welt haben. Aber wenn die Alternative zum Cyberangriff ein militärischer Angriff ist, wäre ich doch viel lieber Ziel als oder wäre ich lieber im Land, was Ziel vom Cyberangriff ist, als von einem militärischen Angriff. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Dann zur Gefahrenlage in der Schweiz. Relativ kurz, denke ich, als positives Ende hier, sieht es hier nochmal deutlich besser aus als in der Ukraine. Wir haben nun gesehen, in der Ukraine selbst die Effekte von den Cyberoperationen sowie einzeln auch im Ganzen eigentlich kaum messbar. Und das trotz dieser eigentlich riesigen Attack Surface, wie es auf Englisch heißt, also dem riesigen Ausmaß von Schwachstellen da. Ich hatte gesagt, eben Vertrauen in die Regierung in der Ukraine ist nur ungefähr 10%. Wenn wir es vergleichen mit der Schweiz, ungefähr 80% im Durchschnitt Vertrauen hier der Regierung. Das heißt, die Angriffspunkte für solche Operationen, auch Desinformation, sind schon mal hier viel, viel kleiner. Und auch sonst funktioniert die Infrastruktur hier offensichtlich extrem gut. Das heißt, die Gefahr für nationale Sicherheit in der Schweiz von solchen Angriffen ist doch allgemein überschaubar. Und ich denke, das ist doch gut zu wissen, gerade vom Hintergrund von dem, was auch oft in den Zeitungen geschrieben wird. Damit verabschiede ich mich erstmal, aber ich freue mich auf alle Fragen und die Unterhaltung mit Jörg. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Lennart, für die sehr spannenden Einblicke und vor allem ein bisschen ein Einordnen, was sind Medienschlagzeilen, was sind Clickbait-Titel und was kommt dann wirklich dabei heraus. Nach dem Einblick, nur weil es einfach aussieht, kann trotzdem auch noch sehr viel schief gehen, dass es irgendwie ins Leere läuft, dass es das eigene Land angreift oder mit einem einfachen Kippschalter schon fast wieder neutralisiert werden kann. Meine Frage jetzt noch, was man aus Russland sehr häufig hört, sind einerseits ihre Drohnenarmeen, die sie haben, aber auch, dass sie gezielt Hacker in ihrem Land akzeptieren, solange sie immer nur Angriffe gegen außen machen. Wie müssen wir das hier so einordnen?
Ja, das passt eigentlich zum Aufbau organisatorisch vom ganzen russischen auch Geheimdienstnetzwerk, das ist eigentlich organisiertes Chaos, so kann man es am besten beschreiben. Das ist eher Netzwerk, wenig zentralisiert und eben verschiedene Geheimdienste, auch verschiedene Gruppen in verschiedenen Geheimdiensten, die miteinander konkurrieren. War zum Beispiel 2016 haben wir gesehen, beim DNC in den USA waren zwei verschiedene von den Hackergruppen aus Russland in den Systemen, APT-28 und 29, die offensichtlich nicht voneinander wussten und dort unabhängig eben versucht haben, Ziele zu erreichen. Und das passt eben zu dieser allgemeinen Strategie, eigentlich so viel wie möglich auch den Wettbewerb untereinander anheizen zwischen verschiedenen Gruppierungen, aber eben auch diese chaotischen Strukturen haben, dass es für Gegner gerade auch schwer wird, das dann zur russischen Regierung direkt zurückzuverfolgen. Das hat eben Vorteile auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich den Nachteil, und das sehen wir nun, haben wir ganz klar gesehen bei den Operationen, die klare Fehler hier gemacht haben. Wenn man nicht diese zentralisierten Strukturen hat und auch die entsprechende, die organisatorische Kapazitäten, ist es deutlich schwerer, kontrolliert trotzdem relevante Effekte zu erzeugen. Und gerade eben, wenn man Kriminelle anfeuert, irgendwelchen Schaden beim Gegner zu erzeugen. Klar, wird irgendwann mal etwas passieren, aber das, was dann irgendwann passiert, wirklich direkt auch den eigenen strategischen Interessen entspricht und nicht nur eben einfach unkoordiniert Schaden anrichtet, der vielleicht auch letztendlich Russland selbst trifft, das Risiko gibt es da natürlich immer. Und von der Gefahrenlage her glaube ich eben auch, gerade Kriminelle zum Glück haben noch mal weniger organisatorische Kapazität und eben zentralisierte Strukturen, um wirklich größeren Schaden anzurichten im Vergleich zu solchen Geheimdienstakteuren.
Okay, ich hoffe, jetzt mein Mikrofon ist eingeschaltet. Sorry, danke für die Redaktion. Du sagst eben, der ganze Cyber ist nicht im Cyberkriegbereich, sondern mehr im Geheimdienst, Subversion oder Unterwanderung auf Deutsch in dem Ort zu suchen. Und ich glaube, ein Großteil der Technologisierung des Krieges, also es ist ein Krieg, haben wir im Bereich der Drohnen und vor allem auch der kommerziellen Drohnen, die man relativ einfach auf Waffe umbauen kann. Wie müssen wir das sein? Oder ist das einfach nur ein besseres Gewehr, ein besserer Granatenwerfer oder ist das Cyber oder ist das einfach nur Technologie?
Ja, ich würde sagen, das ist Technologie, aber dort technologischer Wandel, der klar sich auswirkt aufs Geschehen auf dem Schlachtfeld, wo wir wahrscheinlich viele schon gesehen haben, auch Videos von Drohnen, ganz einfachen Drohnen, die eben eine Granate dranhängen haben und ganz genau zielen und dann in die Einstiegsluke vom Panzer die Granate reinwerfen, also ganz billige Methoden, die aber, wenn sie funktionieren, dann einen Panzer, der Millionen, über 10 Millionen oft kostet, ausschalten können. Und das eigentlich deutlich näher ist diesem Versprechen, dass eigentlich Cyberoperationen erfüllen sollten, und zwar als billiges und effektives Mittel in der Kriegsführung, das der schwächeren Seite einen Vorteil gegenüber der stärkeren Seite bietet. Und da, denke ich, sind Drohnen ganz offensichtlich jetzt mehr dazu in der Lage. Aber mit Cyberoperationen selbst hat das wenig zu tun. Der einzige relevante Zusammenhang hier mit Cyberoperationen wäre eben der Verlust von Drohnen. Und ich glaube, es war vom Carnegie Endowment, ein Report zum Kriegsgeschehen der Ukraine, die nachgerechnet haben, herausgefunden haben, dass die Ukraine eventuell bis zu 10.000 Drohnen pro Monat verliert an der Front. Und da ist die Frage natürlich, ist das durch russische Cyberangriffe? Denn es gibt einige Hinweise darauf, dass eben auch auf dem taktischen Level Cyberangriffe stattfinden. Aber nach allem, was man im Moment jedenfalls erfahren kann von der Front, ist das doch ganz klassisches Jamming. Was eben einfach praktisch wie eine Funkpistole, die das Signal stört von den Drohnen und sie damit zum Absturz bringt, was sehr effektiv zu sein scheint. Und insofern, wenn man so ein Instrument hat, braucht man natürlich keinen Cyberangriff, der eben erstmal davon abhängt, zu versuchen, jetzt in kommerziellen Drohnen, die viel benutzt werden, dort irgendeine Schwachstelle zu finden, die dann auszunutzen und damit so zum Absturz zu bringen. Insofern wäre ich überrascht, wenn da solche Cyberoperationen da im großen Stil eingesetzt werden, solange das Jamming einfach effektiv funktioniert.
Und noch eine letzte Frage von mir, bevor ich dann gerne öffne. Du hast ja eben gesagt, ein Bereich ist die Unterwanderung, da die Erosion. Mhm. Was wird hier KI bewirken? Kann man das schon abschätzen?
Also ich finde es schwierig, das abzuschätzen, weil es nicht klar ist, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich finde es immer schade, wenn man Leute hört, die sagen, ja, das und das und das wird passieren, als würden sie es wissen. Es weiß im Moment niemand. Aber ich denke, was wir klar wissen, ist, dass die Algorithmen, die Modelle, die Machine Learning im Moment eben so, zu solchen Sprüngen verholfen haben, dass die grundlegende Schwachstellen haben, die eigentlich in ihrer eigenen Natur liegen und man entsprechend auch nicht ausschalten kann, weil es halt solche Blackbox-Modelle sind, wo man nicht als Mensch mehr nachvollziehen kann, warum kommt jetzt dieser Output? Und auch die Fragen mit ChatGPT, wo es manchmal der Output aussieht, als wäre es bewusst, oder die Story von dem Google-Engineer, der dachte, sein KI-Modell hat jetzt ein Bewusstsein erlangt. Denn es sieht doch manchmal so aus und wir haben aber keine Möglichkeit, eben die Prozesse nachzuverfolgen. Und das Problem ist halt, dass in diesen Prozessen, diesen Entscheidungsprozessen, wie man es auch nennen könnte, dass da halt ganz großes Potenzial ist, dann die Modelle auch zu unterwandern. Also genau mit den gleichen Methoden der Subversion. Adversarial Examples ist ja ein gutes Beispiel. Also durch gezieltes Einspeisen von Bildern zum Beispiel in Trainingsdaten von solchen Bilderkennungsmodellen, die dann letztendlich dazu zu bringen, dass sie zum Beispiel einen Hund als Katze erkennen, obwohl das Bild für einen Menschen ganz klar ein Hund ist, aber eben da bestimmte statistische Störmuster drin sind, die eben dieses Ergebnis dann letztendlich hervorbringen, was man aber nicht vorhersagen kann, bis man letztendlich das Ergebnis sieht als menschlicher Benutzer von dem Modell. Und das ist natürlich katastrophal, wenn wir jetzt drüber nachdenken. Solche Modelle werden immer mehr eingesetzt und die Militärs sind ja ganz heiß darauf, ganz wild auf autonome Waffensysteme und immer mehr KI. Die USA haben jetzt gerade diesen Wingman vorgestellt, also ein KI-gesteuertes Flugzeug, was eben Kampfpiloten unterstützen soll. Und es ist unvermeidbar, dass solche Waffenplattformen eben auch solche Verwundbarkeit haben werden. Und das bedeutet für mich nur als Forscher vom Cyberkonflikt, dass solche Szenarien vom Cyberkrieg, wenn solche Plattformen halt immer mehr eingesetzt werden, eigentlich immer wahrscheinlicher werden. Denn je mehr der Gegner auf solchen KI-gestützten Systemen oder von denen abhängt, je mehr er die einsetzt, und das heißt, desto größer der strategische Vorteil ist, den man davon haben könnte, Schwachstellen in diesen Systemen zu finden, desto mehr Ressourcen werden natürlich auch alle Staaten, jedenfalls die sich dessen bewusst sind, und ich denke, das sind alle Staaten, die solche Systeme auch einsetzen, desto mehr Energie werden sie dafür verwenden, eben Methoden zu entwickeln, diese Schwachstellen auszunutzen und letztendlich im schlimmsten Fall dann die gegnerischen Truppen zu ihren eigenen zu machen und aufs Schlachtfeld gegen den Gegner zu schicken. Das ist natürlich im Moment relativ ferne Zukunftsmusik, aber das ist eine Dimension eigentlich von der ganzen Debatte zu autonomen Waffensystemen und KI im Krieg und so weiter, die ich finde, die komplett fehlt. Auch da geht es eigentlich nur um das strategische Versprechen und nicht um die Risiken. Nicht nur, was, wenn jetzt diese Systeme auf einmal wie Skynet merken, dass sie uns Menschen eigentlich nicht brauchen und uns alle wegbomben, sondern auch deutlich unter dieser Schwelle von der Apokalypse. Was, wenn wir immer mehr solche Systeme einsetzen, ohne wirklich uns darüber klar zu sein, was für Potenzial es da für Ausnutzung und Unterwanderung gibt? Das ist, glaube ich, die beste Antwort, die ich im Moment dazu geben kann. Aber das ist ein Thema, mit dem ich mich auch über die nächsten Jahre mehr beschäftigen werde. Das ist sehr interessant, finde ich.
Dann buchen wir dich in 3 Jahren wieder.
Ja, okay. Gern.
Jetzt machen wir gerne die Fragen, die Runde auf. Es hat Leute mit Mikrofonen, für die, die aufschrecken mögen.
Also ich möchte jetzt nochmal fragen, du hattest auch mal kurz irgendwie nach Trollen gefragt. Also forschst du denn nur, also jetzt Cyberkrieg in diesem engeren Sinn, weil was mich irgendwie eigentlich noch mehr interessiert, sind diese ganzen Möglichkeiten der Manipulation und Desinformation, also um Gesellschaften irgendwie auch zu zersetzen und zu polarisieren und eben mit Fake News und was man so in die Social Media streuen kann. Und da sehe ich dann mit mehr, also KI auch schon mehr Möglichkeiten, also wenn man Fotos, Videos alles faken kann und das verbreitet sich dann, ja.
Ja.
Auch zu.
Ja, damit habe ich mich auch beschäftigt. Ich habe mich jetzt heute auf das Thema konzentriert, denn sonst wäre ich jetzt immer noch am Reden. Aber so also kurz gesagt, am kürzesten gesagt eigentlich, wäre meine Antwort auch da, genau wie zu dem Thema jetzt, hätte ich im Vorfeld vielleicht auch sagen sollen, ich bin an das Ganze rangegangen mit der Erwartung, ja, es gibt hier die Revolution im Konflikt und das werde ich jetzt erforschen. Habe letztendlich aber das Gegenteil gefunden, wie es dann manchmal so der Fall ist in der Forschung. Und auch das ist genau bei dem anderen Thema Desinformation und über soziale Medien auch der Fall gewesen. Auch da habe ich mir das in der Ukraine angeschaut mit mehreren anderen Leuten, Peter Pomerantsev und muss ich jetzt nicht alle auflisten. Das Thema der Fokus war genau auf dem Vergleich von traditionellen Medien und sozialen Medien als Plattform, um Desinformation zu verbreiten. Und wir sind da so vorgegangen, wir haben erstmal mit Internews Ukraine haben wir zusammengearbeitet, das ist eine Organisation dort, die eben genau Desinformationskampagnen verfolgt durch die verschiedenen Medien und so eine Liste schon mal gehabt von Narrativen, die wir eben wussten oder die Internews wusste, die von Russland verbreitet wurden. 15 solcher Narrative. Dann haben wir auf Twitter geschaut nach den Keywords dazu, wie werden die verbreitet, haben auf Twitter erstmal kaum etwas gefunden. Eigentlich nicht so überraschend, weil Twitter eben keine besonders populäre Plattform ist in der Ukraine. Auf Telegram haben wir auch geschaut. Und da haben wir ganz gezielt geschaut nach Kanälen, die vorher schon identifiziert wurden als Plattform für russische Desinformation. Und da war auch so eine Art Panik in der Ukraine zu der Zeit, als wir das angefangen haben, 2018, 2019 vor der Telegram-Invasion von der Ukraine durch eben solche anonymen Kanäle, wo ganz viel Falschnachrichten verbreitet werden, die man nirgends niemand zurückverfolgen kann, die dann den Weg in die normalen Medien finden. Und das eben auf die sozialen Medienseite gemacht. Dann gleichzeitig haben wir eine Umfrage in der Ukraine durchgeführt, wo wir ganz gezielt gefragt haben nach den Mediengewohnheiten, also wo unsere Befragten ihre News herbekommen und dann danach eben, ob sie diese Narrative, die wir einzeln aufgelistet haben, schon mal irgendwo gesehen haben und ob sie mit dem übereinstimmen, ob die richtig sind oder nicht. Und das dann letztendlich statistisch analysiert. Und wir haben es eben so genau gemacht, dass wir genau auch, und ich finde es irre, dass viele Leute das gemacht haben. Ich glaube, ich hätte nicht die Geduld dazu gehabt, dem so einen Fragebogen mit, ich glaube, wir hatten 40 Fragen oder so insgesamt am Telefon durchzuführen. Aber 1000 Leute haben es immerhin gemacht. Und wir haben eben ganz genau auch nach den einzelnen Telegram-Kanälen gefragt, ob die Leute diese Kanäle benutzen oder schon mal benutzt haben. Und die Ergebnisse haben uns wirklich überrascht, denn wir waren auch davon ausgegangen, gerade weil es so viel Berichterstattung dazu gab, dass eben Russland viel über soziale Medien, Facebook und so weiter Desinformation verbreitet in der Ukraine und dass das auch viel effektiver ist als über traditionelle Medien. Aber unsere Umfrageergebnisse haben uns genau das Gegenteil gezeigt. Und zwar, dass es keine systematische Korrelation gab zwischen dem Benutzen von sozialen Medien und zwar allen verschiedenen, auch Facebook und so weiter, und dann einerseits, dass man solchen Narrativen ausgesetzt war oder an die glaubt. Und das war selbst der Fall bei diesen Kanälen, diesen Telegram-Kanälen, die wir gesehen haben. Da war es manchmal sogar im Gegenteil. So, je mehr man die benutzt hat, desto weniger hat man dran geglaubt. Einzige Erklärung wäre, dass vielleicht andere Forscher von Desinformation dort, befragt wurden. Aber ganz im Gegensatz dazu, wo es beim Fernsehen dann... haben wir beim Fernsehen genau das Gegenteil gesehen, und zwar die signifikante und systematische Korrelation, je mehr Leute bestimmte Fernsehkanäle allerdings geschaut haben, die Viktor Medvedev, der inzwischen glaube ich, in der Ukraine im Gefängnis sitzt, ein russischer, ehemaliger russischer Oligarch, die dem gehörten und immer ganz klar pro-russische Inhalte verbreitet haben. Und je mehr Leute diese Kanäle geschaut haben, desto mehr haben sie diese Narrative gekannt, desto mehr haben sie auch dran geglaubt. Und das zeigt eben dann, hat uns ganz klar gezeigt, dass wenn es um effektive Verbreitung von Desinformationen geht, gerade an größere Teile der Bevölkerung, dass da traditionelle Medien, Fernsehen gerade immer noch anscheinend offensichtlich einen deutlichen Vorteil haben. Und wenn man es sich mal vor Augen führt, warum, denke ich, gibt es da auch interessante Parallelen zu den Cyberoperationen, wo in der Theorie man natürlich ganz viel machen kann über soziale Medien, riesiges Publikum erreichen und gleichzeitig ganz fein justierte Inhalte genau auf bestimmte Zuhörer zuschneiden kann. Aber das erfordert natürlich auch wieder extrem viel Arbeit. Man muss erstmal die Accounts erstellen, die müssen genug Follower haben. Und dann muss man auch Inhalte dort ins Netz stellen, die halt genug viral gehen im Vergleich zu anderen Inhalten, die nicht von Staaten gesponsert werden. Und staatliche Akteure haben da ja keinen intrinsischen Vorteil insofern in diesem Wettbewerb. Und sobald man aber Zugriff, Kontrolle über so einen Fernsehsender hat, hat man eben das ganze Publikum und kann die ganze Zeit immer wieder diesen Inhalten aussetzen. Das ist natürlich eigentlich viel grober, man kann es nicht fein justieren. Aber es ist einfacher, wahrscheinlich auch billiger und, wie es aussieht, doch effektiver. Insofern jedenfalls auf dem basierend, denke ich, ist es auch da eine ähnliche Situation, wo in der Theorie viel möglich ist, aber in der Praxis das unter den meisten Voraussetzungen zu schwer ist oder zu viel Energie kostet, wirklich groß angelegt, solche Einflusskampagnen über soziale Medien laufen zu lassen oder überhaupt so weit zu kommen, dass sie groß angelegt sind, dass sie politisch relevante Effekte erzeugen. Und deshalb, denke ich, haben wir auch noch keine Beweise für wirklich große soziale Medienkampagnen gesehen oder Beweise dafür, dass sie auch was geändert haben politisch. Klar gibt es Beweise für kleinere Kampagnen, auch jetzt zur Wahlbeeinflussung in den USA, aber empirische Beweise dafür, dass die wirklich Leute zum Umdenken gebracht haben oder politische Ergebnisse verändert haben, Entscheidungen beeinflusst haben, habe ich noch nicht gesehen. Das ist natürlich auch schwer zu untersuchen, aber es gibt einige Studien, die das tun und die haben auch gerade zu Twitter und Beeinflussung zu den US-Wahlen auch da keine systematischen Zusammenhänge erkannt, ganz im Gegensatz zu Fox News. Aber da höre ich jetzt mal auf, denn sonst wird das wieder der nächste Vortrag und wir haben bestimmt noch mehr Fragen.
Ja. Ich denke mir, wenn ich angegriffen werde, dass ich nachher die Schwachstelle beseitige und auch andere Maßnahmen ergreife, dass ich halt nicht mehr so angegriffen werden kann. Das heißt, je mehr ich angegriffen werde, desto mehr Schwachstellen beseitige ich, desto schwerer wird es auch, dass mich jemand angreift. Kann man das so beobachten, dass die Ukraine jetzt schwerer anzugreifen ist nach diesen vielen Jahren?
Ja, danke. Das ist ein gutes Argument, was ich auch schon mal in der Debatte mit den Persistent Engagement-Leuten gebracht habe. Wenn man nämlich über die kumulativen Effekte nachdenkt, der einzige wirklich messbare Effekt, kumulative Effekt über mehrere Jahre eben von Cyberangriffen in der Ukraine ist nämlich genau der, dass die Russen praktisch die Abwehr, Cyberabwehr in der Ukraine trainiert haben über die Jahre, dass die Ukraine inzwischen so gut geworden ist, dass sie die meisten natürlich mit westlicher Unterstützung, das ist eine Frage, die ein bisschen im Hintergrund da ist, inwiefern ist da die westliche Unterstützung jetzt relevant, trotzdem aber eben schaffen, die meisten Angriffe zu vereiteln, bevor wirklich was Schlimmeres passiert.
Also das kann ich mir gut vorstellen, dass die ukrainische Wirtschaft, alle Leute viel besser achtsam drauf sind, ihre Firma gegen Angriffe zu schützen, während man in der Schweiz wahrscheinlich viel noch recht naiv sind.
Also was mich wundern nimmt ist, haben wir über die letzten 20 Jahre uns so fest vorbereitet auf einen Cyberkrieg, dass die Maßnahmen, die wir heute getroffen haben, den Anfang viel sanfter gemacht haben, also dass der Effekt nicht so groß ist, weil wir uns viel zu viel Sorgen über dieses Thema gemacht haben und dass in den nächsten 20 Jahren hier nochmal viel Spielraum ist, dass dieses Thema wirklich gefährlich wird. Was ist da deine Einschätzung? Es kommt darauf an, wie viel wir implementieren an Software. Aber
ich glaube, ich würde es eher so ausdrücken, dass sich die letzten 20, 30 Jahre Sorgen gemacht wurde über die falsche Art von Bedrohung, die halt hypothetisch eventuell irgendwann mal eintreten könnte, aber realistisch in der Praxis relativ selten eintreten wird, also solche strategischen Überraschungsschläge. Man muss ja auch überlegen, was ist der Kontext? Unter welchem Kontext würde jetzt irgendein Land hier oder auch in den USA großflächig das Stromnetz lahmlegen? Da sind wir eigentlich schon in irgendeinem Eskalationsszenario, wo wir wahrscheinlich andere Sorgen haben als das, wo es dann irgendwann in Richtung gerade auch nuklearer Krieg geht. Aber gleichzeitig sehen wir ja auch gerade von jetzt Ransomware die gesellschaftlichen Auswirkungen. Der Schaden, gerade für einzelne Organisationen, die betroffen sind, ist relevant, manchmal da auch existenzbedrohend, ganz klar. Auch das Stehlen von geistigem Eigentum, das sind halt Bedrohungen, die existieren in der Praxis real und nehmen auch deutlich und ständig zu. In der Hinsicht, denke ich, hat auch die Persistent Engagement Strategie in den USA den richtigen Ansatz, weil es halt genau darum geht, solche Arten von Bedrohungen abzuwehren und zu neutralisieren. Aber ich denke, das Problem ist, dass sich dieser Gedanke vom Cyberkrieg eben so festgesetzt hat, dass auch die ganzen Anstrengungen, auch die politischen Strukturen halt genau in die Richtung gehen. Wir haben jetzt auch in der Schweiz das nationale Cyberkommando, was aber letztendlich eigentlich ein militärisches Instrument ist, kann man auch unter vielerlei Hinsicht verstehen, aber nun für mich gerade auch als Forscher von Geheimdienstoperationen würde es viel mehr Sinn machen, dass das eigentlich im Geheimdienst angesiedelt ist. Das ist natürlich aber ein Problem gleichzeitig und es ist ja auch im Moment eine große Debatte hier in der Schweiz um Responsible Disclosure und wo eben die Regierung jetzt ein bisschen in die Richtung geht, dass Firmen eben Schwachstellen eigentlich melden müssen, wenn es dann irgendwann im Geheimdienst als schwarzes Loch verschwindet, ne, und man nicht weiß, was damit angestellt wird. Das Problem ist eben, dass es doch keine traditionellen Geheimdienstoperationen sind, wo es eigentlich nur so irgendwie Great Game zwischen Staaten ist, sondern alles direkt Privatunternehmer, Privatleute eigentlich beeinträchtigt und betrifft, auch gerade die Zivilgesellschaft. Das macht es natürlich extrem schwer, wie man dem Ganzen politisch begegnet. Aber doch sehen wir eben, die meiste Aktivität, eigentlich fast alles, ist nicht militärisch. Und insofern ergibt es nicht viel Sinn, den Hauptfokus eben auf militärische Organisationen und militärische Kommandos und so weiter zu richten. Und ich denke, das ist ein Problem und da erwarte ich eigentlich auch ein Umdenken in den nächsten Jahren. Es ist ja logisch, aber selbst in den USA, wo es angefangen hat, wo der NSA eigentlich wo das Cyber Command zum NSA gehörte, ist es inzwischen eben ein eigenes militärisches Kommando geworden. Selbst da ist es nun weggerutscht vom, oder jedenfalls hat weniger, der Geheimdienst hat relativ weniger Einfluss als zu Beginn.
Meine Frage, Regie, zeitmäßig. Wo hat es noch Fragen? Oh, die Regie hat eine Frage, sehr schön.
Ja, das Ganze wird ja jetzt aufgezeichnet, da muss ich nun vorsichtig sein, was ich sage. Aber also ganz salopp gesagt, ergibt es für mich wenig Sinn. Auch die Debatte jetzt, auch zu dem Viasat-Fall, den hatte ich ja kurz besprochen, da gab es ja auch in der NATO Kommentare, ich glaube sogar Jens Stoltenberg hatte genau in Reaktion darauf etwas gesagt, dass solche Arten von Angriffen, die halt physische Effekte erzeugen, unter Artikel 5 fallen könnten, was eben bedeutet, dass die NATO dann den Verteidigungsfall hat, wo alle eigentlich zurückschlagen müssten. Ergibt für mich aber nicht wirklich Sinn. Wo ist die militärische ja, da funktionieren Modems nicht. Aber es ist nun niemand gestorben. Es ist nicht das Gleiche, wie jetzt ist irgendwie Russland in Polen eingefallen und hat dort so und so viele Leute erschossen. Und es ist halt dann, geht ein bisschen in die Richtung so intellektueller Akrobatik, zu versuchen, dann irgendwie das Ganze, solche Aktivität dann doch unter das internationale Recht zu bringen und dann halt irgendwie die Äquivalenz herzustellen. Also in dem Fall, gut, hier ist ein physischer Effekt und da müssen wir drauf reagieren. Aber das kann natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Entweder gibt dann eben die klare Regel, wenn jetzt ein physischer Effekt erzeugt wird, dann ist das halt einfach ein militärischer Effekt und dann würde Artikel 5 wirken. Und sowas wird sicher noch mal passieren. Heißt das dann, wir sind automatisch im eventuell nächsten dritten Weltkrieg, nur weil irgendwo wieder ein Cyberangriff irgendwas kaputt gemacht hat? Oder ist es dann so, und ich denke, das ist wahrscheinlicher, dass die Politik die Führungsriege dann in dem Fall einen Rückzieher macht, weil sie sehen, nein, das ergibt ja keinen Sinn, jetzt hier diesen Schritt zu wagen. Aber das Ganze, wie man auf Englisch sagt, defeats the purpose of the whole exercise. Denn wenn es um Abschreckung geht und man dann letztendlich den Schritt aber nicht wagt, dann ist es eher noch wahrscheinlicher, dass eben Gegner noch mehr solche Schritte gegen ein Unternehmen. Und das ähnliche, ganz ähnliche Entwicklung haben wir ja auch mit den USA und mit dem Kommentar gesehen. Das ist, glaube ich, jetzt schon 10 Jahre her, der Kommentar, wo es hieß eben, dass man auch konventionell reagieren würde auf Cyberangriffe. Haben wir ja nicht gesehen. Es gibt dafür auch in den Strategiepapieren der USA keine wirklichen irgendwelche Thresholds, wo es eben jetzt heißt, ab dem und dem Level würden wir militärisch reagieren. Und stattdessen eben der Umschwung auf Persistent Engagement, wo es immer mehr darum geht, eben auf der Cyber-Ebene dagegen vorzugehen, gegen solche Angriffe. Ja, also ich finde, es ist ein schräges Thema für mich. Ich bin nun auch kein Forscher des internationalen Rechts, aber ich sehe eigentlich, ich sehe den Sinn und den Nutzen nicht wirklich von dem, jedenfalls dieser Art der Debatte eben, wo es nicht klar ist, nur weil jetzt irgendwas Cyber ist, müssen wir halt militärisch darauf reagieren. Es müsste halt klar sein, gut, ein Cyberangriff gegen eine militärische Einrichtung, der jetzt jemand getötet hat, klar, das ist ein militärischer Angriff, aber das ist dann ein militärischer Angriff mit eben irgendeiner Cyberkomponente. Aber nur weil irgendwas Cyber ist, heißt das eben nicht, dass wir das irgendwie in eine andere Kategorie packen müssen, sondern wir haben eben schon lauter nützliche Kategorien, wie eben auch Geheimdienstoperationen, und nicht alles neu macht der Mai.
Du bist in den letzten Ausführungen ein bisschen in die Richtung gegangen, aber das, was du gerade beschrieben hast, wie viel ist das deine Meinung und wie viel kann man auch irgendwie durchs Band weg in den Doktrinen Reaktionen, also militärische Reaktionen auf irgendwelche Events, weil es ist ja oft wichtig in der Doktrin zu sagen, ja, wenn jetzt 10 Soldaten sterben, dann behalten wir uns kinetische Waffen als Reaktion vor. Haben wir da irgendwelche Indikationen, weil viel ist es Geschwafel, oder? Also wir würden und überhaupt, aber zum Beispiel im Atomkrieg haben wir klare Doktrinen. Hey, wenn das passiert, werden wir so und so zurückschlagen, du kannst dich drauf einstellen. Und ja, entdecken wir sowas im Cyberraum? Hey, release the hounds, wenn irgendwie 5 Krankenhäuser kaputt gehen, dann werden wir dich, ob du jetzt militärisch, geheimdienstlich oder einfach nur kriminell bist, werden wir dich fertig machen. Gibt es da so eine Regelwerke, die sich langsam entwickeln, die man vielleicht langsam entdecken kann, wo man weiß, ja, kleines Kinderkrankenhaus okay, aber 5 Krankenhäuser nicht mehr oder irgend sowas?
Nein, kann man ganz klar sagen. Leider auch nach den Gesprächen, die ich gerade hier in Europa mit Leuten, die in Regierungen arbeiten, hatte, ist da, glaube ich, die Strategieentwicklung so extrem weit zurück, dass es der Schritt, dass man so weit käme, halt noch Jahre in der Zukunft ist. In Deutschland zum Beispiel habe ich gerade vor ein paar Monaten mit jemandem aus dem Cyberkommando dort geredet und gefragt eben, wie sieht's denn aus mit der Strategieentwicklung? Und die Antwort war für mich sehr schade, sehr klar. Eben nein, wir bauen nur Kapazitäten auf. Strategieentwicklung machen wir jetzt im Moment nicht. Aber Frage ist ja nun, wann? Irgendwann müsste man ja auch mal die Strategie entwickeln, denke ich. Aber leider fehlt das eigentlich fast komplett. Und ich denke, der einzige Mechanismus ist da so eine Back-Channel-Diplomacy unter den oder zwischen den Geheimdiensten, die halt wahrscheinlich genau so was austauschen. Und es gab ja Obama hatte es versucht 2016 als Reaktion auf die Einmischung in die Wahlen, wo er eben Putin, ich glaube, relativ klar gesagt hatte, sowas in Richtung Stop it. Und this and no further. Hat aber letztendlich auch nichts gebracht, denn es war keine Drohung, war keine Reaktion damit verbunden, wo es hieß, wenn ihr es trotzdem weitermacht, dann passiert das. Und ich denke, auch das eben genau leider so, weil es eben keine solche festgesetzten Stufen gibt. Und dann auch immer eben in die ganz andere Richtung, diese völlig übertriebenen Reaktionen beim SolarWinds, was ja eigentlich eine Spionageoperation war, die eben ganz viele Daten abgegriffen hat in den USA, auch wahrscheinlich sensitive geheime Daten, aber einfach nur Spionage war. Und Spionage machen Staaten untereinander schon seit jeher. Das akzeptieren sie eigentlich auch untereinander, denn die USA machen das auch wenn wir darüber nicht so viel wissen, weil zufälligerweise die Cybersecurity-Firmen nur über die Gegner der USA berichten. Und insofern macht es keinen Sinn, dass dann als Reaktion darauf viele auch aus der US-Politik gesagt haben, this is an act of war, we have to react and we have to retaliate und so weiter. Nichts davon hat irgendwas mit einer Kriegshandlung gemein, sondern es ist einfach Stehlen von Informationen. Und ich denke, das ist auch eben gefährlich, wenn es alles immer in diese Richtung von Kriegsführung geht. Das lenkt ab, aber kann auch in den falschen Händen letztlich zu unbeabsichtigter Eskalation führen.
Wir müssen natürlich auch sagen, in der konventionellen Kriegsführung haben wir im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende verschiedenste Arten von Reaktionen, Drohgebärden und Abmachungen erlebt. Also das Kriegsrecht wurde auch nicht in 10 Jahren erfunden. Das ist eine Evolution über Jahrtausende wahrscheinlich.
Aspekte. Ist das offen? Hallo, hallo? Jetzt, ja, okay, ja. Näher ran. Zwei Aspekte. Der eine Aspekt, gibt es eigentlich irgendwo Aufzeichnungen über Androhung von Retaliation auf Jamming? Also im elektromagnetischen Raum ist, seit wir Funkwellen kennen, das Jamming entwickelt und verbreitet. Es wird auch zum Beispiel in der Ukraine angewendet. Wenn ich eine Drohne effektiv vom Himmel holen will, dann sorge ich einfach dafür, dass ich für genügend elektromagnetische Strahlung sorge. Und dann fällt die halt irgendwann runter, weil es ihr zu viel wird. So ein Sonnenbrandeffekt könnte man laienhaft vermuten. Gibt es da irgendwelche Aufzeichnungen darüber, dass sich Staaten darüber beschweren, dass jetzt irgendein böser Mitspieler, eine Mitspielerin gejammt hätte, in unzulässigem Ausmaß mit ganz, ganz viel Gigawatt?
Das ist nun kein Thema, mit dem ich mich befasst habe, aber soweit ich weiß, gibt es das nicht, sondern die Reaktion ist halt einfach, die Plattform dann abzuschießen. Das sehen wir auch in der Ukraine.
Wegen ihr Bösen, ihr macht da Cyber und im Gegenzug, ihr Bösen, ihr macht dort Jamming. Ich suche da irgendwie so nach ein bisschen der Verbindung, weil es sind einfach Mittel, die man in Auseinandersetzungen einsetzt und zwar nicht zum ersten Mal.
Ja, aber ich denke, das führt genau auf den Knackpunkt zurück. Es ist halt die Annahme, die so tief verwurzelt ist, durch die Art und Weise, wie diese ganze Debatte angefangen wurde, dass wir halt hier eine neue Art der Kriegsführung haben, die fast so zerstörerisch ist wie Nuklearwaffen. Das haben ja wirklich manche argumentiert. Und wenn das der Fall ist, müsste es natürlich eine eigene Kategorie sein, wo der Einsatz alleine von diesen Mitteln eben eine besondere Reaktion eigentlich berechtigen würde und auch notwendig macht. Aber leider haben diese Annahmen ja nun wenig mit der Realität zu tun. Das heißt dann, wenn man auf diese Art und Weise denkt, führt es zu all den Problemen, die ich jetzt schon erwähnt habe, ne?
Es ist ungefähr, wenn wir jetzt 100 Jahre,
wenn
wir jetzt 100 Jahre zurückgehen, war zu der Zeit der Luftkampf, die Luftaufklärung und dergleichen gerade mal 10 Jahre alt. Vollkommen neu für verschiedene Leute, unvorstellbar, gar nicht nachvollziehbar, was da eigentlich passiert und was dort funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob es aus der Zeit Aufzeichnungen darüber gibt, dass der eine dem anderen gesagt hätte, das ist aber jetzt unfair, was ihr da macht. Und wie gehen wir jetzt damit um, diplomatisch oder dergleichen? Gut, ab Ende 1918 war ein Teil des Spieles dann vorbei, aber es gab ja weitere Plätze von Auseinandersetzungen, wo es weiterging. Hast du solche Aspekte in deinen Forschungsarbeiten oder in benachbarten Arbeiten drin, Betrachtungen dieser Art? Weil es ist ja auch epochal gewesen.
Mhm. Ja, es ist witzig, dass du es erwähnst, denn mal der erste Satz eigentlich von meinem Forschungspaper zu dem Thema fängt genau damit an und ein Zitat, glaube ich sogar, von Duhett, einer von den Theoretikern zum Luftkrieg damals. Und da war halt die Annahme, dass es jetzt eine Revolution in der Kriegsführung, strategisches Bombing eigentlich, bedeutet, dass Festungen und Bodenkrieg obsolet ist. Denn man kann eben jetzt Masse überall global eigentlich oder überall konzentrieren, ohne wirklich irgendwie die Bodentruppen angreifen zu müssen und auch ohne, dass das so vorhersagbar ist und auch verteidigbar ist. Ne? Und das war damals die Annahme. Das war eben auch basiert auf dem, was theoretisch möglich ist. In der Praxis kann man Flugzeuge aber auch abschießen. Und das hat sich dann eben ergeben. Dadurch ist die Revolution letztendlich so nicht eingetreten. Man kann mit Flugzeugen, und das sehen die USA ja auch immer wieder, kann keine Kriege gewinnen alleine durch Luftschläge. Aber das ist sehr interessant, denn ich habe auch in einem anderen Vortrag, den ich mal gehalten habe, hatte ich ein Zitat von einem von den Theoretikern aus der Zeit eben als Slide, was genauso klingt wie das, was Leute uns jetzt eben zu den Cyberkriegen erzählen. Das ist irgendwie blitzschnell, man kann überall zuschlagen, man kann nichts dagegen machen. Das war genau die gleiche Annahme. Ob es da Debatten, dass das jetzt unfair ist, habe ich zu der Zeit nicht gesehen. Aber kann ich mir gut vorstellen. Bestimmt haben sich da gerade die Bodenkrieger drüber beschwert, denn es ist natürlich nicht fair, wenn man dann zerbombt wird von oben.
Ich habe noch eine Frage. Du hast vorhin militärische Hardware, autonome Roboter und so erwähnt. In seinem Buch Click Here to Kill Everybody argumentiert Bruce Schneier, dass es eine andere Art von physischen Aktuatoren gibt, und zwar IoT-Devices. Mhm. So, wenn es jetzt irgendwie ein Katzenklo am Internet ist, ist wahrscheinlich das Gefahrenpotenzial nicht so riesig, aber wenn es eine Herdplatte oder so ist, dann wird es schnell gefährlich. Also wenn man jetzt in diese Richtung denkt, wie würdest du denn das einordnen oder das Gefahrenpotenzial von Cyberangriffen?
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Das geht alles zurück auf den Punkt, den ich früher erwähnt hatte, eben, dass glücklicherweise die meisten Computersysteme nicht so gebaut sind, dass sie wirklich physische Effekte erzeugen können und auch nicht wirklich direkt in der physischen Welt existieren oder irgendwie Prozesse in der physischen Welt kontrollieren. Der Laptop hier zum Beispiel hat ja, es sei denn, jemand schafft es, die Batterie jetzt zur Explosion zu bringen, dann könnte er mich vielleicht verletzen, aber ansonsten reguliert er nicht wirklich irgendwelche physischen Prozesse, aber gerade diese IoT-Devices ist genau ähnliches Thema hat. Viele von denen sind eben auch tief in der physischen Welt verwurzelt und können so, und je mehr es eben solche Smart-Devices gibt, auch gerade im medizinischen Sektor, dann doch auch relevante Effekte erzeugen. Und insofern wird das Schadenspotenzial dadurch nicht nur theoretisch größer, sondern auch praktisch, denke ich, einfacher. Denn was man sieht bei den Angriffen, die ich jetzt beschrieben habe, gerade die gegen das ukrainische Stromnetz, ist halt ganz viel Arbeit, um in bestimmt praktisch so Custom Design Systems einzudringen, die eigentlich wenig standardisiert sind. Aber gerade diese IoT-Devices sind ja von der Tendenz her halt ganz viele kleine Geräte, die aber alle gleich aufgebaut sind. Und wenn man halt wenn man eine Verwundbarkeit findet, hat man die ganze Population von solchen Geräten. Und ein anderes Beispiel sind, denke ich, autonome Autos, also computergesteuerte Autos. Mit denen kann man ja unglaublich viel Schaden anrichten, wenn man sich das mal überlegt. Wenn man es schafft, jetzt irgendeine Verwundbarkeit in Teslas oder was zu finden und halt eine Horde von Teslas alles zum gleichen Ort schießt oder fährt, besser gesagt, kann man natürlich in der physischen Welt großen Schaden anrichten. Und da, je mehr eben Computersysteme dann solche physischen Prozesse, physischen Systeme kontrollieren, desto größer wird dann das Potenzial für solche Schäden und desto mehr verschieben sich diese Einschränkungen eigentlich zugunsten des Angreifers.
Danke. Ich glaube, wir gehen langsam noch zur Ausleitung, wenn ich hierhin darf. Also nochmal einen großen Applaus bitte sehr.
Danke.
Da hat es ein paar Reservefolien.
Ja.
Also herzlichen Dank. Von unserer Seite noch 2, 3 Anmerkungen. Wir möchten auf eine Aktion der digitalen Gesellschaft hinweisen. Alles, was recht ist. Die digitale Gesellschaft hat auch immer wieder juristische Abklärungen am Laufen, neue Gesetze, Vorlagen, die kommen, die wir abklären. Wir schauen den Geheimdiensten aus die Finger, aber auch den großen Tech-Konzernen. Und dafür braucht es auch ein bisschen juristischen Beistand. Und da müssen wir ganz klar sagen, wir sind auf Unterstützung angewiesen. Also falls ihr das unterstützen möchtet, und das würde uns sehr freuen, wir sind in einer kleinen Finanzierungskampagne bis Ende Oktober. Ihr findet die Hinweise auch auf unserer Webseite der digitalen Gesellschaft. Wir sind über Spenden sehr dankbar. Wir sind ein Verein, der primär über Mitgliederbeiträge und eben Zuwendung von Stiftungen und Einzelspender angewiesen sind. Wir haben kein Produkt, das wir verkaufen oder so. Würde uns sehr freuen. Dann möchte ich noch auf bei der nächsten Ausgabe des heutigen Abends hinweisen. Es ist immer der 3. Donnerstag im Monat, also das nächste Mal der 19. Oktober. Das Thema ist angesetzt Künstliche Intelligenz, Hoffnung oder Hype. Wir werden dort eine kleine Einführung machen und dann primär eine Diskussion haben wollen mit euch. Also das, was heute der kleinere Teil war, soll dort der wesentlich größere sein. Und dann im November, Donnerstag, 21. November, ein Plädoyer für die digitale Souveränität mit Gerhard André. Gerhard André ist Unternehmer, er hat eine Digitalagentur mitgegründet und aufgebaut und ist auch im Nationalrat. Das erkennt auch die politische Seite dieser Frage der digitalen Souveränität. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr euch wiedersehen werdet in 1 und 2 Monaten. Bitte redet auch über diese Veranstaltung. Ihr seht, es hat noch freie Plätze und es macht auch immer für die Redner mehr Spaß, wenn der Saal kocht. Ja, let's stay in touch. Newsletter, Podcast, weitere Treffen findet ihr alles auf unserer Homepage, auf Instagram, Twitter, Mastodon sind wir auch erreichbar etc. Herzlichen Dank fürs Kommen und das wäre der Moment, wo wir uns von den digitalen Zuschauern verabschieden. Allen einen schönen Abend wünschen. Herzlichen Dank.